Ja, einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir heute Taufe feiern. Man mag es manchmal gar nicht glauben, aber mein Tag hätte gar nicht chaotischer starten können. Zu Hause, ja, Kinder schlagen sich die Köpfe ein. Und denkt man, dann kommt man in die Gemeinde. Da ist ruhig, da ist Frieden. Und dann war das Taufbecken leer. Ja, aber Gott tut Wunder. Auch durch Menschen. Und die letzte Stunde ungefähr haben ganz viele Leute hier, ja, fast schon wie verrückt, Eimer Wasser geschüttet, damit die Taufe auf jeden Fall stattfindet. Das ist richtig cool. Und vielen Dank auf jeden Fall für alle Leute, die im Hintergrund so viel gerödelt haben, damit das hier so stattfinden kann. Ich möchte noch mal zu Beginn beten. Jesus, danke, dass wir einen Grund haben, hier zu sein. Der Grund bist du. Du bist das Leben. Du bist die Wahrheit und du bist der Weg, Herr. Und wir danken dir, dass wir das heute auf eine ganz besondere Art und Weise feiern dürfen. Ich danke dir aber auch, dass wir nicht nur Taufe feiern, sondern dass du uns auch dein Wort geschenkt hast, Herr. Damit wir das Leben haben in Fülle. Und ich bitte dich, Herr, dass du mir Gnade schenkst, das zu sagen, was du heute sagen möchtest und dass du unsere Herzen auch in all dem Chaos, was wir die Woche, auch heute Morgen vielleicht erlebt haben, dass du uns ausrichtest, Heiliger Geist, dass wir empfänglich sind für deine gute Botschaft. Amen. Ich habe vor 2 Wochen meine Predigt mit folgenden Worten eingeleitet. Heute ist ein glorreicher Tag. Wir haben Ostern gefeiert, hat noch Grund dazu. Wir haben am Hand von Leben von Paulus erfahren dürfen, was es bedeutet, dem Auferstandenen zu begegnen. Wir durften an seinem Leben sehen, wie das alles verändert hat. Und heute haben wir wieder so einen glorreichen Tag. Keta hat es schon angekündigt. Wir haben heute 2 ganz besondere Menschen, die Jesus ergriffen hat, die ihm begegnet sind und die heute für diese Osterbotschaft stehen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist mir persönlich auferstanden. Und auch sie lassen uns heute ein Stück weit in ihr Herz blicken. Ne, man gibt ja was von seinem Herzen preis. Deswegen ist man auch immer ein bisschen aufgeregt, ihr Lieben. Deswegen, so wie ihr mich jetzt anguckt, mit einem Lächeln im Gesicht, so dürft ihr sie auch angucken und immer schön nicken, wenn sie was sagen. Ja, kriegen wir das hin? Und weil das Zeugnis von Paulus hoffentlich noch aus Philipper 3 ein wenig präsent bei euch ist, habe ich mir gedacht, möchte ich an diesen Text anschließen in Bezug auf die Taufe. Und wir wollen mal direkt hineinschauen. Da lesen wir in Philipper 3 die Verse 16 bis 21. Da sagt Paulus: Aber lasst uns auf jeden Fall auf dem Weg bleiben, den wir als richtig erkannt haben. Haltet euch an mein Vorbild, Brüder und Schwestern, und nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an mir seht. Ich habe euch schon oft gewarnt und wiederhole es jetzt unter Tränen, die Botschaft, dass allein im Kreuzestod von Christus unsere Rettung liegt, hat viele Feinde. Ihr Ende ist die ewige Vernichtung. Der Bauch ist ihr Gott. Statt der Herrlichkeit bei Gott warten auf sie Spott und Schande. Sie haben nichts als Irdisches im Sinn. Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, sodass er genauso herrlich und unvergänglich wird wie der Körper, den er selber seit seiner Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Schöner Text. Und doch, wenn wir ehrlich sind, lieber Paulus, die ersten Worte klingen schon ein bisschen arrogant, oder? Schaut auf mich, sagt er. Die Zeilen davor waren ganz anders. Alles ist wie ein Verlust, wenn ich auf Christus schaue. Mein Leben sehe ich an wie Dreck ohne Christus. Und jetzt sagt er auf einmal, hey, schau mich an. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es sogar, ahmt mich nach. Doch die eigentliche Frage, die hier gestellt wird, ist, kannst du das auch von dir sagen? Das, was Paulus von sich sagt. Hey, schaut auf mich, ahmt mich nach. Kannst du das von dir sagen? Ist etwas in deinem, in meinem Leben, das Leute unbedingt sehen sollten? Was sie nachahmen sollten? Wisst ihr, ich bin als Migrationskind groß geworden. Ein bisschen sieht man es mir noch an. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber als Kind habe ich an den unterschiedlichen Stellen festgestellt, Daniel, du bist anders. Heute sieht das anders aus. Gib jemanden 2 Wochen mit mir und er wird anhand meines Lebens so einige Charaktereinstellungen, Typen feststellen, wie ein Deutscher ist. Bin ich stolz drauf. Ich habe mich gut integriert. Ich habe das erst vor kurzem wieder festgestellt. Ich war vor Ostern mit meiner Familie campen und wir waren in Holland. Und was macht ein Deutscher als erstes, wenn er im Ausland ist? Er meckert. Natürlich habe ich nicht laut gemeckert, das tut ein Christ nicht. Aber innerlich habe ich mich geärgert und habe gedacht, warum trennen die Holländer den Müll nicht richtig? Zumindest auf Campingplätzen ist das so. Und jedes Mal tat es mir richtig weh, falsche Sachen zusammenzutun. Das fühlte sich einfach nicht richtig an. Und dann auf meiner Parzelle, jeder Campingwagen hat so eine Parzelle, dann parke ich meinen Wohnwagen da schön, richte mir alles ein. Ich war schön nah am Waschhaus und dann laufen die ganze Zeit auf einmal Leute über meinen Platz. Und ich dachte mir, was fällt denen ein, über meine Parzelle zu laufen? Und was macht ein Deutscher? Ich habe mein Auto so geparkt, dass da niemand mehr durchgehen konnte. Und da habe ich mich in meinen Stuhl gelehnt und war glücklich. Nicht mit mir. Und wenn es um sparsam sein geht, ich möchte nicht überheblich sein, aber ich bin überzeugt davon, dass ich in die engere Auswahl komme, wenn es irgendwann darum geht, in Geschichtsbüchern abzubilden, die sparsamsten Deutschen, die es jemals gab. Ich bin sparsam, ich bin Deutscher. Das ist meine Heimat. Das zeichnet mich aus. Und egal, ob ich im Ausland nur verreise oder ob ich langfristig im Ausland leben würde, irgendwann würden Menschen mich sehen, wie vielleicht mit mir Zeit verbringen und irgendwann würden sagen, der Typ muss ein Deutscher sein. Und dann werde ich sagen, ganz genau. Früher oder später wird man das erkennen. Und Paulus spricht hier, kommen wir wieder zurück zum Text, die Philipper auf ihre Staatsbürgerschaft an. Und er sagt, ihr Lieben, ihr seid Himmelsbürger. Ihr seid Himmelsbürger. Du bist ein Himmelsbürger. Für dich gelten die Rechte des Himmels. Und in Epheser 2, Vers 6 drückt das Paulus auch so schön aus, was die Taufe symbolisiert. Er sagt, der Vater hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Paulus sagt hier also den Philippern und auch uns, ihr lebt vielleicht hier, aber eure Heimat, euer Bürgerrecht ist ein anderes Land, nämlich der Himmel, wo Jesus Christus König ist. Und weil ihr Himmelsbürger seid, seid ihr hier Fremde und damit gleichzeitig Botschafter, wie Paulus an anderer Stelle sagt. Also für euch gelten ganz andere Anweisungen. Für euch gelten eine ganz andere Kultur, die nämlich vom Himmel kommt. Und die Frage, die uns Paulus hier in diesem Text also stellt, wenn du an Jesus Christus glaubst, wo ist eigentlich deine Heimat? Wo fühlst du dich zugehörig? Paulus sagt, wir können nur das eine haben. Doppelstaatsbürgerschaft gibt es zwar in Deutschland, aber nicht im Reich Gottes. Aber weil er sich seiner Bürgerschaft so bewusst ist, ist er so selbstsicher. Und er sagt, schau auf mich, ahm mich nach und du wirst sehen und erkennen, woher ich komme und wohin ich gehöre. Wir müssen verstehen, Paulus hatte ja die Gemeinde in Philippi vor Augen. Und er hat auch dieses Bild, dieses Beispiel nicht ohne Grund gegeben. Also Philippi war eine Garnisonsstadt. eine Stadt in Griechenland, wo römische Soldaten langfristig stationiert waren. Und die Römer, sie siedelten sich dort an, aber sie blieben römische Bürger. Und auch wenn sie dort lebten, war ihnen bewusst, hey, wir bleiben Römer. Ihnen war klar, ja, jetzt leben wir hier in Griechenland. Wir leben in der Stadt Philippi. Aber Rom ist es, das uns prägt. Was wir denken, was wir für gut und böse halten, was uns stolz macht, was uns beschämt oder auch was wir tun und lassen sollen. Ich war vor kurzem erst beim Griechen und ich kann mir vorstellen, dass die Römer sich gedacht haben, ja, auch ich liebe griechische Grillplatte. Auch ich liebe Tzatziki. Und natürlich auch das Brot, das man da reindippt. Aber wenn es um die wesentlichen Dinge geht, um das, was unser Leben ausmacht, da war den Römern klar. Da fragen sie sich, was tut ein Römer? Und ihnen war auch klar, dass in bestimmten Punkten das sich so sehr von der Kultur, von dem Leben der Griechen unterscheiden würde. Aber sie waren selbstbewusst. Wir sind Römer. Wir sind stolz darauf, Römer zu sein. Und wir verändern uns deswegen auch nicht. Und Paulus erinnert die Gläubigen in Philippi und erinnert auch heute Morgen uns, was für die Römer in Philippi galt. Das gilt für jeden Christen, der an Jesus Christus glaubt, hier als ein Fremder lebt und sein Bürgerrecht im Himmel hat. Paulus sagt uns, hey ihr Lieben, liebe FCG, wir leben hier, wir essen hier, wir arbeiten hier, aber unsere Heimat ist nicht hier. Unsere Werte, sie stammen nicht von hier und auch unser Ziel ist nicht hier. Es ist so schön, was Paulus uns dort von Gottes Herzen offenbart. Gott schenkt dir und mir Zugehörigkeit. Er sagt, du gehörst zu mir. Du gehörst zu meinem Volk. Du bist mein Kind, gehörst zu meiner Familie. Und das, wie Käthe so schön gesagt hat, alleine aufgrund dessen, was Jesus für dich getan hat, bist du mein. Und du gehörst zu mir. Ich stelle mich zu dir. Aber in diesem Bild fragt Paulus etwas anderes. Es ist nicht nur der Zuspruch, den Gott uns hierin gibt, sondern er fragt uns, womit identifizierst du dich? Identifizierst du dich auch mit Gott? Mit Jesus, dem König der Könige? Und wenn du das tust, dann hat das auch Konsequenzen für dein Leben, sagt Paulus. Er sagt, dann könnt ihr nicht mehr so leben wie die anderen. Vor allen Dingen, wie er sagt, die Feinde des Kreuzes, die Jesus verachten, deren Gott nur ihr Bauch ist. Von diesen sollt ihr euch unterscheiden, aufgrund dessen, was ihr seid. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du sagst, hey, ich glaube an Jesus Christus, aber irgendwie merke ich nicht so einen Unterschied zu dem Rest. Und du fragst dich, wie soll das eigentlich gehen? Ich meine, auch wenn wir Christen sind, wir bleiben Deutsche. Wie soll das gehen, jetzt hier plötzlich als ein Fremder zu leben, in dieser Zeit, unter diesen Lebensumständen? Und natürlich gibt uns Paulus gute Ansätze, damit diese Wahrheit, die dir und mir gilt, wir sind Himmelsbürger, dass sie auch immer mehr Lebensrealität wird. Das ist Paulus Wunsch. Es geht nicht um Theorie, sondern es geht darum, dass Wahrheit auch unsere Lebensrealität wird. Und der erste Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, dass Paulus sagt, es gibt eine klare Unterscheidung in dem, was Himmelsbürger tun und nicht tun. Mir ist kein besseres Bild eingefallen. Aber man sieht, glaube ich, ne, sieht ein bisschen unterschiedlich aus. Apfelbirne ist nicht dasselbe. Und Paulus sagt, wer sein Bürgerrecht im Himmel hat, der lebt hier als ein Fremder. Und deswegen wird er bestimmte Dinge tun und er wird bestimmte Dinge meiden. Das markiert den Himmelsbürger im Gegensatz zum Erdenbürger. Und wisst ihr was? Zu allen Zeiten haben sich Christen diese Frage gestellt Und natürlich sind sie auch in manchen Aspekten zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Also hätten wir im 19. Jahrhundert gelebt und natürlich auch im 20. Jahrhundert teilweise noch, dann wäre Tanzen nicht drin gewesen, ihr Lieben. Wir norddeutschen Männer würden uns natürlich freuen, wenn das noch verboten wäre, aber früher war sogar der Besuch im Theater verboten. Darin haben die Christen etwas Schlechtes gesehen, was nicht gut für Christen ist. Gestern sagte mir jemand noch den Spruch, ich musste den noch mal im Internet raussuchen, es ist kein biblischer Spruch oder sowas, aber der kam irgendwo mal vor, da sagt jemand, ein Bein, das sich zum Tanz regt, das wird im Himmel abgesägt. Das hat, weiß nicht, ob es ein Comedian gesagt hat, ich habe auch nicht den richtigen Titel gefunden, aber ist so ein lustiger Spruch, den man zur früheren Zeit halt gesagt hat. Und du schmunzelst. Und wenn wir das hören, dann denken wir, oh, zum Glück. Zum Glück haben wir diese Zeit überwunden und hinter uns gelassen. Hey, Gott hat uns einen Körper geschenkt. Und was gibt es schöner, Gott zu ehren, ihn auch zu bewegen, auch manchmal damit zu tanzen. Und uns scheinen diese strengen Verbote der früheren Jahre manchmal ein Stück weit lächerlich. Das hübsche Ding da, oh, das hätte es früher hier nicht gegeben. Schlagzeug, vom Teufel. Und wir denken so, oh, die Armen, die wussten das einfach nicht besser. Und heute genießen wir Freiheit. Heute wollen wir uns nicht mehr so sehr unterscheiden. Und zum Glück unterscheiden wir uns nicht im Schlagzeug. Aber die ersten Christen und auch die damaligen Christen, sie wussten, ein Himmelsbürger macht Dinge anders. Nicht um einfach nur Dinge anders zu machen, sondern aufgrund von dem, was er ist, nämlich seiner Identität. Und so war es schon auch immer beim Volk Israel im Alten Testament. Gott hat gesagt, an euch soll man erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Sie sollten etwas ausstrahlen von dem, was sie sind. Und deswegen waren auch nicht alle Überlegungen der Vergangenheit schlecht. Denn hinter jeder Frage davon lag die Frage oder die Sorge, was junge Christen prägt. Und welche Dinge unter Umständen Christen vom Glauben entfremdet. Und natürlich gab es immer Zeiten, die auch von Angst und Sorge geprägt waren. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Aber wenn man sich unsere Zeit heute anschaut, dann müssen wir doch aktuell feststellen, dass nicht alles wirklich Fortschritt ist, oder? Ich war die Woche auf den Neupastorentagung und ich war gestern sogar noch auf einer Regionalkonferenz und da wurde mit Zahlen um sich geworfen. Fakten, Zahlen. In unserer Zeit gibt so viele Menschen, die krank sind. Eine Zeit, in der so viele Menschen psychisch erschöpft sind. Wo Kinder, Jugendliche keine Orientierung haben. Das, was sie prägt, sind Zukunftsängste. Menschen sind überreizt und Einsamkeit ist eins der Themen unserer Zeit, obwohl es doch das schöne Internet gibt. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge, die Menschen heute tun, wo die Bibel aber sagt, hey, das steht total zum Widerspruch, was ein Himmelsbürger eigentlich ausmacht. Es geht um Selbstverwirklichung. Es geht darum, immer mehr haben zu wollen. Es geht um Freiheit. Und natürlich die absolute Selbstbestimmung. Und wenn man Zahlen so traut, Untersuchungen, dann sagt man heute, dass Christen sich gar nicht mehr so sehr in diesen Punkten zu anderen unterscheiden. Und doch sagt Paulus in Römer 14 Folgendes. Er sagt uns, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn wir leben, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und jetzt für unsere lieben Täuflinge. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Paulus sagt, wir gehören den Herrn. Eine ganz klare Zugehörigkeit. Und zu jeder Zeit sind deshalb Christen aufgerufen, sich zu fragen, welche Aspekte unserer sozialen Gewohnheiten eine kritische Überprüfung brauchen. Warum? Nicht, weil alles schlecht ist, sondern damit sich Jesus Christus in unserem Leben verwirklicht. Und nicht wir selbst, nicht andere Dinge, sondern Jesus Christus soll sich in unserem Leben verwirklichen. Welche Gewohnheiten wir ablegen. Und ich kann euch sagen, ich spreche da aus meinem eigenen Leben, es gibt Gewohnheiten, ihr Lieben, die lieben wir mehr, als wir uns oft eingestehen würden. Und Paulus sagt, wir müssen sie hinterfragen. Und wir müssen manche Rechte dieser Welt ablegen, damit wir frei werden, um dieses Bürgerrecht als Himmelsbürger in Anspruch zu nehmen. Ihr wisst, ich bin verheiratet, bin schon lange unter den Pantoffeln, fast 14 Jahre jetzt. Aber wenn ich die Freuden, und ich sage euch, Ehe ist nicht einfach, aber da liegt Segen und Verheißung drauf. Auch als Ehemann. Und wenn ich die Freuden als Ehemann erfahren möchte, als ein Ehemann wirklich leben möchte, hey, dann bin ich herausgefordert, aufgerufen, sagt Paulus, mein bisheriges Single-Leben zu hinterfragen. Um mir die Frage zu stellen, hey, was hindert mich daran, aus meinem vorherigen Leben, was ja nicht schlimm war, ich war Single, was muss ich ablegen, um wirklich Ehemann sein zu können? Beides geht nicht. Und so ist es auch im Reich Gottes, unserer Himmelsbürgerschaft. Wenn wir in der Freude, in der Wahrheit Gottes leben wollen, die er für uns bereithält, dann können wir zum Beispiel nicht in Bitterkeit leben, an ihr festhalten und sagen, ich möchte bitter bleiben, aber ich möchte Gottes Freude haben. Vor 2 Wochen haben wir am Leben von Petrus gehört, all seine Rechte. Er war Jude, ein ganz besonderer Jude, Teil von Gottes auserwählten Volk. Und er sagte, aber er legte es ab. Er legte diese Rechte, die er hatte, ab. Und als er sie ablegte, sie fühlten sich auf einmal an wie ein Verlust. Im Gegensatz zu dem, was er in Christus gewonnen hatte. Paulus sagt uns, hey, die Kraft, die in einem Leben als Himmelsbürger liegt, sie ist eine ganz andere. Und er sagt uns heute, was für eine Vergeudung, wenn wir diese Rechte nicht wahrnehmen. Hey, in Gottes Frieden und in seinen Verheißungen zu leben. In seiner unergründlichen Liebe. In seiner Wahrheit, die durch alle Zeiten feststeht und unveränderlich ist. In seiner lebensverändernden Kraft des Heiligen Geistes. Das sind unsere Rechte. Und diese Botschaft braucht diese Welt. Aber lass mich dir auch sagen, denn dort ist die Christenheit auch immer wieder vom Pferd gefallen, wenn es um Unterscheidung geht, um Ablegen, um Rechte, dann müssen wir lernen zu unterscheiden. Denn nicht alles in dieser Welt ist schlecht, sondern sie ist Gottes Schöpfung. So sagt Jesus selbst in Matthäus 5, Vers 45, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und deshalb ist da draußen, auch außerhalb des Christlichen, eine Menge guter Dinge, die wir lernen können. Und unsere Aufgabe ist es, uns zu schulen, als Himmelsbürger zu lernen, zu unterscheiden. Und so sagt die Bibel uns, hey, aufgrund von Gottes Güte gibt es da draußen, außerhalb des Christlichen, richtig gute Dinge. Ehrbares, Respektables. Die Bibel sagt, aufgrund von Gottes Güte gibt es auch Neutrales. Das ist weder Böses noch Gutes. Wenn du abnehmen willst, ist vielleicht Tzatziki nicht das Beste für dich oder ein Grillteller. Hey, aber das ist neutral. Ja? Es gibt Dinge, die sind nicht gut oder böse, sondern sie sind neutral und wir dürfen sie genießen. Aber die Bibel sagt auch, wir müssen lernen zu unterscheiden, denn es gibt Böses. Es gibt diese gottlose, lebensfeindliche Seite dieser Welt. Und sie steht zum absoluten Widerspruch zum Reich Gottes. Und doch ist das Problem, dass dieses Böse, das ist nicht nur da draußen, sondern das ist auch in uns drin. Auch um uns herum. Geht wieder. Seid ihr wieder wach? Ja, manchmal muss Gott hier den einen oder anderen aufwecken. Das Böse ist auch in uns. Da ist Unversöhnlichkeit, Sturheit, Unbelehrbarkeit, auch Zerwürfnis. Und das ist nicht nur da draußen. Wisst ihr, wenn wir ein Kapitel weiterschauen, Kapitel 4, da wurden zwei Frauen verewigt, nämlich Evoda und Sintüche. Die beiden hatten sich miteinander verworfen. Und Paulus sagt, hey ihr Lieben, so funktioniert das Reich Gottes nicht. Das da draußen, diese Kultur, hat die Gemeinde und ihr Miteinander geprägt. Und er sagt, hey, vertragt euch, geht den Weg der Himmelsbürger. Wir sollen lernen zu unterscheiden. Du und ich, wir sind Himmelsbürger. Und die Frage ist, was kann uns jetzt konkret helfen, um gute Entscheidungen zu treffen, zu unterscheiden? Und im Leben von Paulus finden wir drei ganz kurze, knackige Filter, die wir als Instrumente nutzen können, um immer mehr diese Realität, die wir als Himmelsbürger haben, zu leben. Das erste ist, dass Paulus sagt, werdet nicht wie die, die den Bauch verehren. Und Paulus meint nicht die Leute, die so einen schönen Sixpack haben und vorm Spiegel stehen, sondern er meint Leute, die auf das Irdische ausgerichtet sind. Er sagt, im Wesentlichen sind Leute, die ihren Bauch verehren, Menschen, die sich nur um sich selbst drehen. Es nur darum geht, ihre Bedürfnisse, dass sie befriedigt werden. Man kann es auch so verstehen, dass er sagt, Menschen, die ihren Bauch verehren, sind Menschen, die nur auf das Gegenwärtige ausgerichtet sind. Ihr Fühlen, ihr Denken, ihr Erleben, das, was sie gerade erleben, denken sie, ist das Letzte. Das ist das Letzte, darum geht alles, darum dreht sich alles. Um das Hier und das Jetzt. Und natürlich ist es wichtig für uns, auch im Hier, im Jetzt zu sein. Aber Paulus sagt Folgendes in Philipper 3. Er sagt, er will auf keinen Fall vergessen, in all dem, was er jetzt gerade durchlebt, dass Jesus eines Tages seinen Leib verwandeln wird. Und was meint er damit? Das, was du und ich gerade erleben, an schönen und auch an richtig herausfordernden Dingen, sie sind das Vorletzte, aber nicht das Letzte, das Entscheidende. Denn wir warten darauf, dass Jesus Christus wiederkommt. Das sagt Paulus, dass er unser armes, vergängliches Leben erneuert. Einen neuen Leib, eine intakte Seele, einen neuen Himmel, eine neue Erde wird er schaffen, sagt die Bibel. Darauf leben wir hin. Das ist unser Ziel. Und Paulus sagt, wenn wir diesen Filter nutzen, dann macht er uns kritisch vor dieser Versuchung, uns einfach gehen zu lassen. Immer nur auf das Hier und Jetzt bedacht zu sein. Jedes Bedürfnis zu fühlen und zu denken, dass wir es befriedigen müssen. Der zweite Punkt ist, den Paulus uns nennt, ist, seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ich habe es ja schon gesagt, Paulus gibt sich selbst am Anfang als Modell, als ein Vorbild. Und was sagt er uns damit? Er erwähnt auch Timotheus und andere Leute und sagt, hey, schaut auf diese Menschen. Es gibt Menschen, die trotz all ihrer Fehlbarkeit etwas in ihrem Leben haben, das darauf hinweist, was es bedeutet, dieses Bürgerrecht als Himmelsbürger zu haben. Paulus sagt, es gibt lebensanschauliche Beispiele. Es gibt Vorbilder, die dir und mir helfen, in unserem Leben zu lernen, zu unterscheiden, in dieser chaotischen Welt gute Entscheidungen zu treffen, die unserer Himmelsbürgerschaft entsprechen. Und deswegen, auch ihr lieben Täuflinge, bedeutet Himmelsbürgerschaft auch immer Beziehung. Ein Christ ohne Beziehung funktioniert nicht. Denn nichts prägt uns so sehr wie Beziehung. Egal wer du bist, was du erreicht hast, nichts hat dich mehr in deinem Leben geprägt als deine Familie. Ob das gut oder schlecht war, nichts hat dich mehr geprägt, wer du heute bist. Und so sagt Paulus, ist es wichtig, dass wir auch Christen Vorbilder in unserem Leben haben, auf die wir schauen können, auf die wir sagen können, hey, darin, in diesen Menschen sehe ich etwas von dem Recht als Himmelsbürger. Und das will ich, das möchte ich nachahmen, das möchte ich leben und das möchte ich mir angucken. Du brauchst so welche Menschen in deinem Leben. Sie werden nie unfehlbar sein, aber auch gerade in dem, wie sie mit Schuld oder mit Scham umgehen, zeigen sie, was es bedeutet, ein Himmelsbürger zu sein. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder, um eines Tages auch Vorbilder zu sein. Das brauchen wir, um im Leben gute Unterscheidungen zu treffen. Der letzte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, der braucht kein Bild, denn auch Paulus hat natürlich die ultimative Antwort, die in jedem christlichen Kontext funktioniert. Er sagt, Jesus Christus. Es ist die ultimative Antwort. Der Gekreuzigte und Auferstandene, der zu Rechten Gottes sitzt, dem alle Macht gegeben ist und der eines Tages deinen und meinen Leib verwandeln wird. Wenn es darum geht, zu unterscheiden, anders sein zu sollen, wenn Paulus ihn versucht zu veranschaulichen, was es bedeutet, ein Himmelsbürger zu sein, dann sagt er zwar, schaut auf mich, nimmt mir ein Vorbild, aber am Ende zeigt er ihnen Jesus Christus. Und er sagt, das ist euer Ziel. Das ist unser Ziel, in sein Bild verwandelt zu werden und ihm immer ähnlicher zu werden. Und weil das unser Ziel ist, bekommt unser Leben als Himmelsbürger ganz andere Kriterien, eine ganz andere Kultur, wie wir Entscheidungen treffen, was wir als gut, als neutral oder auch als böse empfinden. Ich liebe es, ich sage es euch immer wieder, aber ich kann nicht aufhören, das zu sagen. Ich liebe es, die Evangelien zu lesen. Ich liebe es, zu schauen, wie er auf diese Welt kam und wie er mit dieser Welt umgegangen ist. Wir lesen auch dort, er kam als ein Fremder in dieser Welt. Er, der Sohn Gottes. Und wie kam er in dieser Welt? Er kam als ein liebender Fremder. Er war niemals angepasst, aber auch niemals weltfremd und gegen die Menschen. Und es ist so schön, wenn wir anfangen, die Evangelien zu lesen, Jesus Christus betrachten mit der Perspektive, hey, der Heilige Geist möchte genauso ein Leben in unserem Leben hervorbringen. Wir sind nicht Jesus, wir sind nicht der Messias, aber er hat uns ein Leben vorgeführt, ein Vorbild gegeben, in das uns der Heilige Geist hineinführen möchte. Hey, er hat Erbarmen und Großzügigkeit gezeigt in einer Gesellschaft, die nur von Enge, Selbstverwirklichung und Bitterkeit geprägt war. Hey, und ihr Lieben, in dieses Bild will uns der Heilige Geist verwandeln. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Die Taufe ist nicht das Ziel. Die Taufe ist der Anfang unserer Himmelsbürgerschaft. Sie drückt aus, Jesus Christus hat mir neues Leben gegeben. Und dieses neue Leben ist davon geprägt, dass der Heilige Geist uns immer mehr in dieses Bild Jesu Christi verwandeln möchte. Und dass wir ihn in dieser Welt widerspiegeln, als Kinder Gottes und als Bürger der neuen Welt. Hey, wir sind Fremdlinge. Nicht auf komische Weise, sondern auf fröhliche, leidenschaftliche Art. Dazu lädt uns Gott ein. Du bist ein Himmelsbürger. Diese Wahrheit gilt für dein Leben. Und Paulus ruft uns auf, Menschen zu werden, die in der Lage sind, sich im Leben so auszurichten, dass das Leben auch dorthin führt, dass die Himmelsbürgerschaft immer mehr Realität wird. Das spricht er dir zu. Und egal, wie oft du fällst, egal, wie schwer es dir fällt, Dinge loszulassen, er streckt seine Hand aus nach dir. Und er sagt, weil ich mein Leben für dich gegeben habe, weil ich auferstanden bin, werde ich dich ans Ziel führen. Und wenn du Jesus Christus noch gar nicht kennst, dann sei ganz offen bei den Zeugnissen unserer Täuflinge. Denn Jesus Christus ist auch für dich gekommen, weil er das Leben für dich hat. Weil du dazu berufen bist, ein Kind Gottes zu sein, ein Himmelsbürger, der in Ewigkeit mit dem Vater verbunden ist. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass am Ostern nicht Ende war, sondern Ostern war erst der Anfang, Herr, dieser neuen Welt, in die du uns hineingenommen hast, wie Paulus sagte, in deine himmlische Herrschaft. Ich danke dir, dass deine Wahrheiten ja nicht verschiebbar sind, sondern dass sie über unser Leben gelten. Egal, ob wir es gerade fühlen, egal, wie sehr wir gerade scheitern, Herr, du sprichst es aus über uns. Und doch hast du uns zu einem Leben berufen, Herr, in dem wir fähig werden, als diese Himmelsbürger zu leben, einen Unterschied zu machen und diese Verheißungen, die du für unser Leben hältst, darin zu wandeln, Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass du uns neuen Mut schenkst, uns darauf auszurichten, auf deine Wahrheiten, auf deine Versprechen und dass du es bist, der uns durch den Heiligen Geist in dieses Leben führen möchte. Amen.